Weil ich das so toll fand. Und diese Landschaften und dieses ursprüngliche Leben ja. da, der traditionellen Japaner, die da im Gebirge Bushido. Ja, ihre Kriegerromantik ausleben,
so ist kann man es, sagen. Kriegerromantik ist das ja. Stichwort. Viele Geschütze, Kriege wurden damals, um das mal einzuordnen, mit Artillerie und der jeweils höheren Feuergeschwindigkeit der Infanterie gewonnen. Nicht unbedingt mit Reiterei oder so, sondern wer schneller schießen konnte und wessen Granaten mehr Bumm gemacht haben, die haben meistens die Schlacht gewonnen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Popcorn-Pilger. Hallo Uwe.
Hallo Fabian.
Wir haben uns überlegt, wir machen nochmal eine kleine Reihe.
Ja.
Weil Reihen sind cool und machen nicht viel Arbeit, weil wir immer schon wissen, welcher Film nächste Woche drankommt. Doch, sie machen viel Arbeit, weil sie uns zwingen, so, das nochmal alles gescheit vorzubereiten.
Mal was vorzubereiten.
Und zwar haben wir eine kleine Mini-Reihe geplant zu Filmen, die sich mit dem fernen Osten, kann man sagen, beschäftigen. Aber interessanterweise dann eben aus westlicher Perspektive. Und wir fangen an mit dem Blockbuster, kann man sagen, oder? Hochkarätig besetzt. The Last Samurai.
Ja.
Mit Tom Cruise.
Ja.
Ich weiß, dass ich den damals auch gesehen habe im Kino und mir den auch nochmal auf DVD. Damals hat man ja noch DVDs geguckt. Also der Film ist von 2004, glaube ich. Moment. 2003. Damals hat man noch DVDs geguckt. Weil, und da sind wir schon mitten im Thema, ich das so toll fand. So. Und diese Landschaften und diese
That's the name of the game.
Ja, ja. Und dieses ursprüngliche Leben ja. da, der traditionellen Japaner, die da im Gebirge Bushido. Ja, ihre Kriegerromantik ausleben,
so ist kann man es, sagen. Kriegerromantik ja. ist das ja. Stichwort.
Und es ist so ein bisschen wie, ich will jetzt hier keinem zu nahe treten, aber es macht immer so ein bisschen, es war so ein bisschen larbhaft. Ja? Während unten im Tal ja. der Fortschritt rasant fortschreitet, denn das sonst wäre er nicht der Fortschritt, also technologisch hauptsächlich, erleben wir dann eben in diesen Bergdörfern ja, das traditionelle Japan, so präsentiert in dem Film als heile Welt.
So ist es. Vielleicht, wenn du mir erlaubst, als ganz kurze historische
Ich glaube,
Einordnung,
das ist notwendig, weil
das
den wenigsten,
ist opportun, ja.
den wenigsten Hörerinnen und Hörern ja. wird die Geschichte Japans bekannt sein.
Ja, nicht so vielen wahrscheinlich. Man hat so ein paar Bilder, ne? Samurai.
Aber Uwe, dann fass dich kurz.
Ja, alles klar. Wir sind in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Japan hat sich nach einigen unerfreulichen Kontakten mit Portugiesen und Engländern im 16. Jahrhundert abgeschottet und hat dort auf der Ebene der, sagen wir mal, einfachen wirtschaftlichen Reproduktion sogar zu einer gewissen kulturellen Blüte geführt. Der Kriegsfürst, der Oberste von Japan, der sogenannte Shogun, hat als regierender König geherrscht und es gibt dazu parallel noch so eine Art ja, göttliche Inkarnation der dortigen Religion, das ist der Tenno, wir übersetzen immer mit Kaiser, so, das ist eigentlich so eine Art Gott-Kaiser, so. Der lebt in Edo, heutiges Tokio übrigens. So, im 19. Jahrhundert schießen sich Franzosen, Briten und Amerikaner den Weg nach Japan und deren Handelsmärkte wieder frei. In dieser Zeit sind wir jetzt. Das ist parallel auch, das ist die Zeit, als im ja, sogenannten Wilden Westen, also in Amerika und bei dem Vormarsch der Siedler und auch des Staates oder der Regierung Vereinigte Staaten von Amerika nach Westen, die Geschehnisse, ist auch für den Film nicht ganz uninteressant, um weitere Vertreibung von Ureinwohnern, General Custer, die Kämpfe und Kriege Custers, gegen Ureinwohner stattfinden. So,
die sogenannten Indianerkriege.
Die sogenannten Indianerkriege in den 60ern, meine ich, der 1860er.
Ja, die folgen praktisch auf den Bürgerkrieg.
Ja, ungefähr parallel dazu findet in Japan durch diese, im Nachgang dieser Öffnung für den Westen, die Kolonialmächte. Japan wird nicht zur Kolonie, was so ein bisschen wahrscheinlich intendiert war, aber wird eben nicht zur Kolonie, weil der Tenno, also der Kaiser und die sich um ihn nun klüngelnde Riege von Modernisten sagt, entweder schließen wir als auf zu einer Industrienation oder wir werden zur Kolonie. Wir gucken kurz übers Wasser. In China sieht man es gerade. Das war auch die Situation. Und dann dagegen steht eine Gruppe von Traditionalisten, die dem Shogunat, also dieser stabilisierende Kriegerkönig, so ein Gleichgewicht der Kriegerkasten, aus war. Das waren die Traditionalisten, diese klassischen Samurai, die man sich so vorstellt, waren auf dieser Seite, standen dagegen und haben sich dieser Modernisierung und auch der Öffnung verweigert. Und in der Situation sind wir jetzt.
Ein sehr spannendes Thema, von dem wir hier in Europa nicht so viel wissen.
Eher nicht.
Aber die Geschichte Japans und eben auch die gewaltsame Öffnung Japans durch die westlichen Mächte und der Konflikt in der japanischen Gesellschaft, sehr interessant. Mhm. Das empfiehlt sich, also unabhängig von diesem Film.
Ohne,
der Film wäre da jetzt nicht die richtige Quelle, würde ich jetzt mal sagen.
Nein, der macht sehr viel eigen. Ja.
Aber sich damit zu beschäftigen, also diese Konflikte in der Gesellschaft Japans zwischen Tradition und Moderne, um es jetzt mal ganz einfache Begriffe runterzubrechen, ist sehr interessant. Da gibt es auch super Literatur zu, sich da mal reinzufuchsen. Kann man nur empfehlen.
Ja.
Aber wir bleiben jetzt bei dem Film.
Genau. So. Warum ist der für uns überhaupt interessant? Erst einmal würde ich sagen, wir fangen mal mit Tom Cruise an. Der ist so ein gebrochener Offizier der Indianerkriege, der sich viel mit seiner Schuld trägt und der nun auch ein bisschen aus, er weiß ohnehin nicht, was er tun soll, von einem alten Kameraden eingeladen wird, in Japan die japanische Armee mit aufzubauen.
Also er ist aber massiv dem Alkoholismus anheimgefallen.
Ja, ist schwerer Trinker.
Muss man dazu sagen, weil er die Traumata, die er da in den Indianerkriegen erlebt, nicht anders
wird in Rückblenden auch immer wieder gezeigt. Er ist also wirklich ein gebrochener Mann und genauso gut könnte er sich's Leben nehmen. Seine Todesverachtung wird ja auch dargestellt. Das macht ihm dann eigentlich kaum noch was aus. Und er wählt aber den Weg, darüber zu gehen, eine neue Aufgabe wahrzunehmen und baut diese moderne japanische Armee mit auf. Also damals späte Linien, Armee, Infanterie, viele Geschütze. Kriege wurden damals, um das mal einzuordnen, mit Artillerie und der jeweils höheren Feuergeschwindigkeit der Infanterie gewonnen. Nicht unbedingt mit Reiterei oder so, sondern wer schneller schießen konnte und wessen Granaten mehr Bumm gemacht haben, die haben meistens die Schlacht gewonnen. Und da will das sich jetzt industrialisierende Japan hin und braucht natürlich Ausbilder. Wo nehmen sie es her? Daher, wo sie auch die Technologie für die neuen Waffen kriegen, aus dem Westen. Amerika, Großbritannien war damals und Frankreich waren sehr präsent. Und als Ingenieure übrigens viele Deutsche. Kleiner Ausflug, das Zeichen für deutsche Schriftzeichen und für Arbeit im Sinne von produzierender Industriearbeit ist das gleiche. Aber das nur am Rande. Arubaitu. Ist ein japanisches Wort für diese Art von Arbeit. Ja, interessant. Und der Kampf scheitert aber, weil nicht auf ihn gehört wird, denn zum Militärischen gehört ja auch, sich mit dem Gelände auszukennen, den Gegner zu verwirren. Und ein erstes Gefecht gegen diese Samurai scheitert, krachend, und er wird gefangen genommen und wird von den Japanern mit in dieses, wie du schon sagtest, idyllische Dorf geführt. Der Winter kommt, die Pässe sind zu, er muss dort bleiben. Und erst einmal seinen Alkoholismus überwinden und dann lernt er die Kultur dieser Leute kennen.
Ja, und da sind wir jetzt, machen wir nochmal den Bogen zurück zu unserer letzten Folge. Da erfährt unser Protagonist Nathan, im Grunde kann man sagen, ein naturverbundenes, wie sagt man so schön, autochtones Volk. Mhm. Gegen das er in seinem Heimatkontinent in Amerika Krieg geführt hat, erlebt er jetzt hier auf einem anderen Kontinent wieder und hat jetzt die Möglichkeit, deshalb der Bogen zu unserer letzten Folge, hier Absolution zu erfahren.
Ja.
Und die Möglichkeit, sich auch von seinen Traumata und seiner Alkoholkrankheit zu lösen.
Und hier gehen unsere Probleme los. Das ist so ein bisschen der Punkt. Warum ist der Film für die Popcorn-Pilger interessant? Ja, zum einen, weil diese Kriegerethik, es gibt den Kodex der Samurai, der heißt Hagakure, das bedeutet zu Deutsch so viel wie hinter den Blättern, meint also eine Wahrheit, die hinter dem erstmal offensichtlich materiellen oder hinter der Oberfläche steckt und erzählt so in Vergleichen, Gleichnissen, wie sich ein richtiger Samurai, also ein Krieger mit diesem Kodex zu verhalten hat. So, und diese Ideologie fußt auf Zen und Shinto. Shinto ist die in Japan vorherrschende Naturreligion, der sich noch sehr viele verbunden fühlen, zum Beispiel bei der Verehrung von Ahnen, also die also viele fröhliche und die Familie bildende Rituale wie Hochzeiten, die sind häufig Shinto, während die Rituale, die von Abschied handeln, eher buddhistisch sind. Das hat sich also so ein bisschen, synkretistisch ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber diese Religionen haben sich gut miteinander verstanden, daraus ist auch der Zen hervorgegangen und hat auch zum Ziel, gerade aus für diese Kaste der Krieger, einen Umgang mit der Vergänglichkeit von Kriegern, also die Auseinandersetzung mit Tod und Sterblichkeit und auch dem gewaltsamen Sterben in einem Kampf zu tun. Dass sich also ständig dem Tod stellen und sich eigentlich schon so zu behandeln, als wäre man tot. Und die ritualisierten Handlungen, es wird ja eine Teezeremonie dann gezeigt, auch die ganze, es ist ja eigentlich, wäre das mal interessant, all diese Bewegungsabläufe, all dieses sehr bewusste, sich konzentrierte Bewegen, die Übungen, das Meditieren, eigentlich wie liturgische Handlungen zu sehen. So als wäre das ganze Leben der Vollzug einer Liturgie zum Tod hin. Da machen alle mit, also auch die Frauen und schon die Kleinen werden dahin, aber die Spitze davon wird repräsentiert durch diese Kriegerkaste. So. Und man sagt immer bei uns so schön, das ist ja eigentlich, sind das so die Ritter Japans. Ja, vom Feudalsystem schon her kann man das vergleichen. Das ist auch auf der Ebene des Adels gut vergleichbar. Aber der westliche Ritter, der mittelalterliche Ritter, der hat doch eine sehr andere Herangehensweise. Und deshalb finde ich das auch aus religionsgeschichtlicher Sicht nicht uninteressant. Der christliche Ritter entsteht als durch Einwirken der Kirche der Elite-Krieger aus der reinen nur Treue zu seinem Herrn herausgeholt wird und ihm ein größeres Ziel gegeben wird, also eine größere Verantwortung. Das hat natürlich jetzt auch das wenig ruhmreiche Kapitel der Kreuzzüge durchaus nach sich gezogen. Aber der Ritter war nicht nur seinem Lehnsherrn verantwortlich, sondern auch Gott und damit auch dem Schutz der Schwachen und dergleichen. Das ist der Samurai nicht. Es bleibt bis zum Ende die absolute und einzige Ausrichtung auf den Herrn. Und weil das ja kein, ja, wie soll ich sagen, weil das keine eschatologische Perspektive hat und die Gefahr hätte, quasi nihilistisch zu werden, entwickelt sich eine Spiritualität der Vergänglichkeit. Man sieht das immer noch zum Beispiel bei dem Kirschblütenfest, die Kirschblüte als das Symbol der gegenwärtigen Schönheit, die morgen schon vergangen ist, die aber in einem Kreislauf immer mal wieder kommt und gerade weil die Kirschblüte morgen verdorben ist und auf dem Boden liegt und verrottet, ist sie heute besonders schön. Und diese Schönheit zu erkennen und in ihrem Moment zu würdigen, ist Vollkommenheit nach dieser Vorstellung. Und jetzt kommt also wieder so ein Spoiler. Es läuft dann auf eine große Endschlacht der Traditionalisten, also dieser Samurai, gegen das moderne japanische, also industrialisierte Heer hinaus. Und nur Algren, also Tom Cruise, überlebt schwer verletzt und hilft aber dem Daimyo. Daimyo ist ein Kriegsfürst, man sagen wie so ein Herzog oder sowas, der ihn da auch hingeführt hat zu dieser Spiritualität des Bushido, des Weges des Kriegers, hilft das Seppuku zu begehen. Harakiri hat man immer gesagt, ne? Also Selbstmord, weil er jetzt das Vollkommene erreicht hat. Er braucht nur noch die Hilfe zur Vollendung zu kommen, also zum Sterben als Krieger. So. Es ist also aus traditionell katholischer Sicht schon mal sehr schwer, diese Verfügung über sein eigenes Leben so zu behaupten. Das ist uns erstmal vielleicht, es ist zumindest erklärungsbedürftig. Ja, und dann schaut er auch auf die Kirschblüten und sagt, oh, vollkommen. Ja, und da, ich habe den furchtbar gerne gesehen, den Film. Aber es wird da ein bisschen vergessen dabei, dass das auch eine Spiritualität ist, die nicht zur Gedeihlichkeit unserer Vorstellung einer modernen Gesellschaft führen kann. Mhm. Auch in Japan werden Samurai gerne mal wieder so romantisiert oder im popkulturell dargestellt, aber manchmal eben auch genauso unkritisch, wie wir heute Kreuzritter manchmal unkritisch betrachten.
Ja, also aber so wie die Entwicklung in Europa so etwas wie Kreuzzüge ermöglicht ja so einen Ehrenkodex und einen Weg des Krieges und einen sich so zu fühlen, als sei man bereits tot.
Ja.
Und so zu handeln, als sei man bereits tot, zu etwas wie den Kamikaze im Zweiten Weltkrieg.
Ganz recht.
Ja, also ohne das eine wäre das andere nicht möglich und denkbar. Aber, ne, und da geht es uns beiden gleich. Ich habe es eingangs gesagt, auch ich habe den Film gerne gesehen.
Das tue ich bis heute.
Aber das werden wir in unserer kleinen Reihe, glaube ich, noch das ein oder andere Mal feststellen, dass man aus westlicher Perspektive oder aus
so ist es.
In europäischer so ist und US-amerikanischer Perspektive von Filmemachern gerne romantisierend auf Asien schaut, auf das fernöstliche Asien schaut, auf die Spiritualität und eine vermeintlich gedachte Naturverbundenheit und das gerne unterstreicht und das auch, wie in dem Film The Last Samurai, auch mit so einem, mit einer Träne im Knopfloch, das ist eigentlich auch alles schon perdu, weil die Amerikaner im 19. Jahrhundert das alles im Grunde zugrunde gerichtet haben.
Ja. Ja, ich meine, das ist mal ein gutes Stichwort eigentlich. Die Amerikaner haben das eigentlich schon zugrunde gerichtet. Es sind dann die Nachfahren dieser westlichen Amerikaner, die auch der mit dem Wolf tanzt macht und das, was dann die Vorfahren mal vernichtet haben, dann so als den Sehnsuchtsort ein bisschen wie und mit der von dir beschworenen Träne im Knopfloch dann wieder darstellen. Auch ein hervorragender Film. Ja. Aber The Last Samurai treibt das sogar noch, und ich möchte das wirklich als sehr kritischen Punkt anmerken, noch eine Stufe weiter. Alleine das von dir schon angesprochene, die Situation der Ureinwohner und der Indianerkriege mit der Situation in Japan zu einer ähnlichen Zeit zu vergleichen. In Japan sind es zwei Gruppen, eine sich ja selbst rechtfertigende Traditionalistengruppe im Richtungsstreit mit einer notwendigen Öffnung des Landes, um nicht Kolonie zu werden, um also nicht den Kolonialansprüchen des Westens zu unterliegen, so wie es übrigens in Amerika der Fall ist. Und dort in Amerika hat man eine Gruppe Ureinwohner oder viele Gruppen Ureinwohner, die jetzt nicht eine Gruppe innerhalb dieser westlichen Gesellschaft waren, sondern von dieser rücksichtslos an die Wand gedrückt wurde. Das war in Japan nicht der Fall. In Japan, die so mit den Indianern verglichenen Samurai dann, sind eigentlich eine Adelselite, die um ihre Stände kämpft und um ihre Pfründe.
Ihre Privilegien.
Ja, genau. So, und das ist schon sehr frech von der westlichen Perspektive.
Und da sind wir jetzt wieder bei uns heute. Und warum der Film für uns als Popcorn-Pilger auch noch, glaube ich, aus einer anderen Perspektive interessant ist. Veränderungen. Sagen wir es jetzt mal neutral, Veränderung. Wenn man sagt, Modernität oder moderne Öffnung ist dann schon wieder in die eine oder andere Richtung deutlich oder wertender. Mhm. Veränderung. Benachteiligen im ersten Moment, auf den ersten Blick immer die, die vom Status quo profitieren.
Ja.
Ja.
Klassisch.
Eine Frage, die gesellschaftlich für uns heute hier in Deutschland, in Europa entscheidend ist, möchte ich es, also eine gesellschaftspolitische Frage, die von entscheidendem Charakter ist. Geht es so weiter wie bisher oder muss sich etwas ändern? Soll sich etwas ändern? Inwiefern wird sich etwas ändern? Wer profitiert davon? Wer profitiert am Festhalten des, am Status quo? Ja, das können wir durchexerzieren durch alle Fragen, Gleichberechtigung, Migration, alle gesellschaftlich relevanten Fragen, die diskutiert werden, auch jetzt mit Blick auf die anstehende Bundestagswahl, ließe sich wunderbar. Aber wir sind ja bei den Popcorn-Pilgern und deshalb schauen wir jetzt nochmal auf die Kirche. Mhm. Und wenn wir jetzt hier die ganze Zeit reden von Modernisten und Traditionalisten,
ja,
so, da hat doch jetzt schon längst, eigentlich schon in der ersten Minute, ne? Der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin, ja, gedacht, ah, ich weiß, worauf das hinausläuft. So, und deshalb die Gretchenfrage.
Ja. Ja.
Was heißt es denn jetzt für uns? Ja? Also als Kirche, ja, öffnen wir uns gezwungenermaßen dem Druck von außen? Antizipieren wir den Druck von außen und gehen selber den ersten Schritt nach außen zu? Wobei das, glaube ich, der Zug ist schon abgefahren. Ja? Oder ziehen wir uns in die Berge zurück,
ganz recht,
und gehen dann aber ehrenvoll und mit wehenden Fahnen unter? Ja.
Im, ja, Feuer der Gatling-Kanone.
So, das ist ja die Frage, die, ja, auch Kirche in Europa, Kirche in Deutschland erschüttert. Also nicht nur rüttelt, sondern erschüttert, kann man ja sagen. Ja? Also vor dem Hintergrund nochmal die Frage aufzumachen, was sagt uns der Film denn über die Situation,
ja,
unsere Situation heute hier im Jahr 2021?
Also das ist vielleicht die große westliche Perspektive dieses Films tatsächlich. Was ist das Gute und Wichtige an Tradition und was ist das Notwendige zu tun, um in der neuen Zeit anzukommen? Wenn man den Film nochmal in seinem historischen Kontext sieht und dann versucht, einen Vergleich zu ziehen, der Geist der Samurai, wo wir jetzt sagen, also wenn wir schon das mit der Kirche vergleichen wollten oder mit Christsein oder Christlichkeit, also das Wesen des Christentums ist nicht verloren, weil man sich öffnet, so wie der Geist der Samurai die Samurai deutlich überlebt hat. Und das Negativbeispiel ist, danach kommt der japanische Nationalismus und das ganze Volk hat sich als Samurai betrachtet, was natürlich zu allem geführt hat, was dann auch an Schrecklichen, ja, mitführt.
Aber das heißt, also, lass mich das, noch eine Klammer aufmachen,
ja,
über den Geist des Samurai, wie lebendig der heute noch ist. Dazu, Klammer auf, Film Ghost Dog, Klammer zu.
Jawohl, sehr gut. Ja, gutes, so, gutes Beispiel. Da wird übrigens der Hagakure gerne zitiert, ja, dieser Kodex der Samurai. So, Klammer zu. Also wenn es nur darum ginge zu zeigen, ach guck mal in dem Film, das zeigt ja, die öffnen sich, dann gehen die mit wehenden Fahnen unter. Das, was dieser Film darstellen will, was die Samurai ausmacht, ist ja gar nicht untergegangen. Was untergegangen ist, ist das feudale Ständesystem. Und ich glaube, das ist mal ein interessanter Hinweis für uns. Wenn oft beschworen wird, Zeitgeist, und wenn man sich dem so ergibt, dann wird sich doch alles ändern. Also ich bin mir ziemlich sicher, ja, das lässt sich dann kaum vermeiden. Mit einer Öffnung kommen Veränderungen. Und die werden Strukturen verändern und das tut auch gewiss weh. Aber Japan hat damals global und politikgeschichtlich gesehen, das einzig Richtige getan, um nicht als ganz Japan unter fremde Kontrolle zu kommen. Also aus der Sicht des Tenno war das wahrscheinlich die einzige Entscheidung, die er treffen konnte, um noch Tenno zu bleiben, Japan noch Japan bleiben zu lassen und nicht das Schicksal von China zu erleiden, das dann im Opiumrausch da niederlag und auch das Ende einer jahrtausendelangen Ära eingeleitet hat. Durch diesen Einfluss. Also statt sich in die Berge zurückzuziehen oder sich dem, einfach nur zu sagen, dem Zeitgeist zu erliegen, hat Japan den Zeitgeist mitgestaltet und ist deshalb zu einer Großmacht geworden. Ist dann natürlich auch nochmal mit einem schrecklichen Schlag passiert. Aber bis heute ist Japan eine große Industrienation mit einem bemerkenswerten System, das Millionen von Menschen versorgen kann auf sehr kleiner Fläche, durchaus immer noch eine politische Größe ist, im Grunde genommen den Bogen schlägt zwischen östlicher und westlicher Welt. Und das hat alles mit dieser Entscheidung seinen Anfang genommen. Das darf man nicht ganz von der Hand weisen. Und wenn wir bei diesem Vergleich bleiben wollen, ich glaube, man hätte vielleicht, könnte man das als Hinweis nehmen, es bleibt manchmal nicht ganz die Wahl, ob man sich verändern will. Oder man geht eben, in den Bergen kann man nicht immer bleiben, mit wehenden Fahnen unter. Aber ob das die frohe Botschaft wollte, weiß ich nicht.
Schwierig.
Schwierig.
Ja, und das weiß jeder, der schon mal in Japan war.
Ja,
oder verrückt. Sich ein bisschen mit Japan beschäftigt, diese für uns aus unserer Sicht ja verrückt anmutende,
ja,
und ein bisschen schrill und flippig anmutende, aber tief verwurzelte Symbiose von Technologie.
Ja.
Also jeder kennt japanische Armbanduhren und Fotokameras und Videogeräte und Telefone, ja, und Autos. Aber jeder, der sich ein bisschen mit Japan auskennt, weiß, welche große Rolle Traditionen,
ja,
auch in,
nach wie vor,
im modernen Japan,
ja,
auch durchaus Hierarchien in der Gesellschaft in Japan immer noch spielen.
Also es ist, deine Welt der Kultur und der Tradition geht nicht unter, weil du äußere Formen ablegen musst. Aber es fällt schwer und das geht oft nicht ohne Schmerz, wie dieser Film vielleicht zeigt. Ein allerletztes vielleicht, um noch eine Brücke zu unserer letzten Folge zu schlagen, wo wir mal gesagt haben, in einem ganz anderen Film, Vergebung kann man sich nicht selber geben. Captain Algren ist jetzt einer, der wird hier zum Samurai und er sucht irgendwie mit seiner Schuld umzugehen aus den Indianerkriegen. Wie kriegt er die? Er wird ja rein mit sich. Wie kriegt er diese Vergebung oder wird wieder geheilt aus seiner Schuld? Er akzeptiert, dass Krieg und Töten dazugehört. Und da muss ich sagen, also wenn das die Botschaft ist, dann ist es gut, wenn wir als Popcorn-Pilger auch diese Ideologie hinterfragen. Und vielleicht ist das etwas, was abzulegen und mit Venenfahnen unterzugehen gut war.
Machen wir hier den Strich drunter. Ja. Uwe, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer der Hinweis, sagt uns das ruhig, sagt uns auch, wenn es euch nicht gefallen hat, sagt uns dann aber auch gerne, was wir besser machen oder anders machen sollen, damit wir nicht mit Venenfahnen untergehen müssen irgendwann.
Ja.
Wir sind bereit, uns zu öffnen, aus unserem Bergdorf hinabzusteigen. Tut das auf Instagram, tut das über Twitter, da könnt ihr Kontakt zu uns aufnehmen als Popcorn-Pilger. Ihr findet uns auf Facebook, ihr findet uns im Internet unter www.popcornpilger.de und zu hören sind unsere Folgen natürlich überall da, wo es Podcasts gibt.
Ja, ja. Überall, wo es Popcorn gibt, noch nicht leider. Wir arbeiten dran.
iTunes, also Apple Podcasts, ja. Spotify, podcast.de. Also
ich
jede
glaube,
Menge.
Die großen
die, sind aber dabei. Ja. Ich bin immer wieder überrascht, was für Podcast-Plattformen es
wir
gibt.
Wir kommen durcheinander. Sumimasen,
tut und uns wir sind leid. Da.
Und Arigato.
Bis zum nächsten Mal.